Liebe Gemeinde, liebe Freunde, bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch zwei Dinge sagen. Erst einmal, ich finde das klasse, wie ihr beide hier so gekonnt durch den Gottesdienst führt. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bei euch bedanken und euch Gottes Segen wünschen und hoffe, dass das nicht das erste und letzte Mal gewesen ist, sondern dass ihr das weitermacht, denn ihr könnt das wirklich sehr, sehr gut. Gottes Segen euch dazu. Und dann gestattet mir noch ein zweites persönliches Wort an dieser Stelle. Reinhard, ich bin schon einmal dabei gewesen, als du verabschiedet worden bist. Das war in deiner Funktion als Verbandsvorsteher. Und ich hätte ja nicht gedacht, damals, als ich das erlebt habe, dass ich auch deine Verabschiedung als Gemeindeleiter erlebe. Aber an dieser Stelle, denn damals war das nicht möglich, möchte ich doch auch ein persönliches Wort sagen. Ich möchte dir ganz herzlich danken für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit, die wir beide hatten. Es war für mich sehr häufig eine Erleichterung zu wissen, dass wir zusammenarbeiten, weil mir das an vielen Stellen den Rücken frei gehalten hat. Für deine Solidarität, für deine Kompetenz, für deinen Rat, für deine Begleitung möchte ich dir ganz herzlich danken an dieser Stelle und dir sagen, dass es mir immer eine große Freude gewesen ist, mit dir zusammenzuarbeiten und ich heute immer noch manches Mal denke, dass du mir irgendwo fehlst, wenn ich in Sitzungen bin, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dass du mir da irgendwo fehlst. Ich wünsche dir Gottes Segen weiterhin, bewundere dich auch wegen der Gesundheit, die Gott dir gegeben hat, die Energie, dass du das alles eingebracht hast, bisher zu seiner Ehre. Und so geht der Herr weiterhin mit dir und Gottes Segen dir. In der Predigtstunde möchte ich mich mit einem Thema befassen, das für Adventisten zu einem der zentralen Themen gehört. Wenn man sich so christliche Denominationen anschaut, dann stellt man fest, dass es zentrale Texte gibt. Für alle Christen ist einer der zentralsten Texte, der Texte, die sicherlich jeder Christ kennt, so Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle erlöst und errettet werden können. Oder das Vaterunser-Gebet. Wenn wir den Kreis etwas enger ziehen und uns mal so fragen, was beschäftigt uns als Adventisten, was ist so eine Botschaft, auf die wir zusätzlich besonders Wert legen, wobei man das zusätzlich ja betonen muss, denn wir haben das andere ja genauso, halten das andere ja genauso hoch und schätzen es genauso. Aber wenn es um zusätzliche Texte geht, dann ist vielleicht Daniel Kapitel 8, Vers 14 einer der Texte, die immer wieder mal auftauchen, an dem sich so das Bewusstsein von Siebenten-Tags-Adventisten festmacht. Das ist diese Geschichte mit den 2300 Abend und Morgen. Es gibt einen weiteren Text, und wenn man unsere Literatur anschaut, dann ist er möglicherweise einer der am häufigsten gebrauchten Texte und verwendeten Texte, wenn es so um das Selbstverständnis von uns als Siebenten-Tags-Adventisten geht. Und das ist Offenbarung 14, die Verse 6 bis 12. In meiner Bibel steht über diesem Abschnitt die Botschaft der drei Engel. Und er ist eigentlich etwas verwirrend. Das ist eine menschlich eingefügte Überschrift und sie wird dem Kontext nicht ganz gerecht. In der Vergangenheit habe ich oft gehört, dass über diesen Text gar nicht mehr gepredigt wird. In der letzten Woche musste ich eine E-Mail beantworten, wo wieder gesagt worden ist, darüber dürfen Adventisten ja nicht mehr predigen, seitdem sie ja mit dem Antichrist, mit dem Tier am Tisch sitzen, Ökumene, Papst und was weiß ich, was alles zitiert wurde, darf man ja über diesen Text nicht mehr predigen. Also ich will den Gegenbeweis antreten. Ich möchte mit euch nachdenken über Offenbarung Kapitel 14, ab Vers 6 und möchte diesen Text im Zusammenhang lesen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war gleich einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen und die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Ich habe eine Frage an euch. Als Adventisten kennt man diesen Textabschnitt. Was ist eurer Meinung nach die zentrale Aussage, die wichtige Aussage, auf die es in diesen 14, 15 Versen ankommt? Noch nie drüber nachgedacht. Na, einer. Wagt keiner. Das ewige Evangelium. Der Engel verkündet das Evangelium über die ganze Welt. Das ist Vers 14, nicht? Vers 13. Selig sind die Toten, die dem Herrn sterben von nun an. Wenn ich diese Frage in anderen Gemeinden stelle, bekomme ich ganz unterschiedliche Antworten. Die einen betonen, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Die anderen, Babylon ist gefallen. Der dritte Engel, die Zornesbotschaft, dass die Menschheit den Kelch Gottes ausleeren muss. Man kann verschiedene Texte als den zentralen Text empfinden. Wenn wir darüber nachdenken, wie Johannes dieses Kapitel geschrieben hat, und versuchen wollen, so eine Komposition dahinter zu entdecken, und wir wissen von der Theologie her, von der Fachwissenschaft, dass es so etwas durchaus gibt, dann ist das beste Beispiel, das man auf dieses Kapitel anwenden kann, das eines Triptykons. Ein Triptykon ist ein mehrflügeliger Altar. Bei einem Altarbild haben wir in der Mitte ein großes Bild und auf der rechten und linken Seite, wenn es sich um eine reiche, wohlhabende Kirche handelt, jeweils einen, zwei, drei oder manchmal auch vier Flügel. Offenbarung Kapitel 14 ist nach dieser Vorstellung konzipiert. Wir haben einen sechsflügeligen Altar, auf jeder Seite drei Flügel. Denn im Zentrum dieses Abschnittes steht der vierte Engel. Im Zentrum dieses Abschnittes steht Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war gleich einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Worum geht es? Johannes, der jüngste Jünger von Jesus, der am Kreuz gestanden ist und der vermutlich derjenige gewesen ist, der nackt weggerannt ist, weil man ihn festhalten wollte. Johannes, der als junger Mann sich für Jesus entschieden hat und dann diesen Schock erleben muss, dass sein Herr und Meister am Kreuz jämmerlich endet. Der dann dieses wunderbare Erlebnis mitbekommt, er ist auferstanden und wenige Wochen später auf dem Ölberg steht und erlebt, wie Jesus Christus sich ein zweites Mal von ihm verabschiedet. Und ich stelle mir das so vor, dass er da gestanden hat und mit aufgerissenen Augen und weit aufgerissenem Mund erlebt hat, wie Jesus auffährt in den Himmel. Möglicherweise hat er seine Hände gehoben, um sich vielleicht festzuhalten. Und dann wird Jesus immer kleiner und verschwindet in den Wolken des Himmels. Und bevor er so richtig realisieren kann und die anderen Jünger so richtig realisieren können, was passiert ist, stehen dort einige Engel bei ihnen und sagen, diesen Jesus, den ihr habt gern Himmel fahren sehen, wird so wiederkommen in den Wolken des Himmels, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Der Lebensweg des Johannes ist lang. Er kennt viele Stationen. Er verlässt Jerusalem, er geht nach Ephesus, ist eine Zeit lang Gemeindeleiter, der Älteste in Ephesus, und muss dann in die Verbannung nach Patmos. Und als er auf Patmos ist, gegen Ende seines Lebens, bekommt er diese Offenbarung. Und wenn ihr euch das letzte Buch der Bibel anschaut, dann ist es fast in Zyklen geschrieben. Und jeder Zyklus könnte so diese Überschrift haben, ich, Gott, bringe mein Volk durch. Denn immer wieder geht es um dieses eine große Thema des Kampfes Satans gegen die Gemeinde. Weil Satan Gott nicht angreifen kann im Himmel, versucht er, die Gemeinde zu vernichten. Und häufig hat es den Anschein, als würde die Gemeinde untergehen und würde sie nicht bestehen können. Und dann irgendwie kommt ein Dennoch oder ein gerade jetzt erst recht. Oder wie man es auch immer formulieren will, es kommt die Aussage, die Gemeinde steht in meiner Gottes Hand und ich lasse sie nicht los. Ich bring mein Volk nach Hause. Das ist das große Thema der Offenbarung. Gott bringt sein Volk durch. Und am Ende von Offenbarung 13 sieht es wieder einmal so aus, als würde Satan triumphieren. Denn die Gemeinde Gottes kann ja nicht mal mehr kaufen noch verkaufen. Ihnen ist die Lebensgrundlage völlig entzogen. Nur diejenigen, die sich auf die Seite der Gegner Gottes stellen, haben noch eine Chance, in dieser Welt zu leben. Und dann kommt Offenbarung 14. Und ins Zentrum von Offenbarung 14 rückt Gott die Aussage, ich, Jesus, komme in den Wolken des Himmels wieder. Und ich komme dieses Mal nicht, wie ich das erste Mal gekommen bin, sondern ich komme mit den Insignien der Macht. Ich komme mit der goldenen Krone auf dem Haupt und mit der scharfen Sichel in der Hand. Wenn man sich heute mal so eine Woche vors Fernsehen setzt, wenn man mal ein Jahr lang den Spiegel regelmäßig liest und viele andere Publikationen, dann muss man doch manches Mal den Eindruck haben, dass Gott momentan überhaupt kein Interesse daran hat, wie in Deutschland über ihn gesprochen wird. Man darf nicht eine Karikatur über Mohammed machen und die islamische Welt steht auf. Aber was über Jesus Christus und über Gott erzählt wird, wie sie in den Dreck gezogen werden, wie sie lächerlich gemacht werden, wie sie ironisch dargestellt werden, wie man über sie lächelt und wie man ihre Kinder, ihre Nachfolger betitelt und bezeichnet. Aber es wird ein großes Entsetzen geben. Eines Tages wird das alles zu Ende sein. Und wenn Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommt, mit aller Ironie, aller Blasphemie, alles Lächeln über ihn zu Ende gehen. Er kommt mit den Insignien der Macht. Und er kommt als Richter und Erlöser. Das ist das, worauf das Christentum hinausläuft. Das ist das, worauf wir warten. Was das Ziel unseres Glaubens ist und das Ziel unseres Glaubens ausmacht. Jesus in den Wolken des Himmels. Bevor das geschieht, bevor es zu dieser Wiederkunft Jesu Christi kommt, werden drei Engel ihre Botschaft verkündigen. Und anschließend werden noch einmal drei Engel zu Wort kommen. Worum geht es in der Botschaft dieser drei Engel? Was steht sozusagen auf den sechs Seitenflügeln dieses Triptykons? Die Botschaft des ersten Engels. Sie wird definiert mit einem einzigen Wort, es ist ein ewiges Evangelium, was er zu verkündigen hat. Und das verkündigt er mit großer Stimme. Und er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Wo liegt die Ursache für dieses ewige Evangelium? Als Gott ein Paradies geschaffen hatte und Adam und Eva in dieses Paradies gesetzt hatte, geht Adam und Eva eines Tages durchs Paradies. Sie kommen an diesen Baum, von dem sie schon oft gehört hatten, den sie möglicherweise auch schon oft gesehen hatten. Von diesem Baum, der mitten im Paradies steht, über den Gott sagt, von allen Bäumen des Paradieses dürft ihr essen, aber von diesem einen Baum nicht. Es ist ein Baum der Erkenntnis, ein zeichenhafter Baum, weil sich an diesem Baum etwas entscheidet. Es ist der Ort der Freiheit. Es ist der Ort, wo Adam und Eva sich entscheiden konnten, für oder gegen Gott. Wo sie sich entscheiden konnten, Gott treu zu bleiben oder einen Lebensweg ohne Gott zu gehen. Und was machen die beiden? Eva zuerst, ihr kennt die Geschichte, sie reißen eine Frucht herab und beide essen davon. Was passiert am Abend dieses Tages? Die Bibel berichtet uns davon, dass Gott durch das Paradies geht und auf der Suche ist nach Adam und Eva. Und als er vor ihnen steht, entwickelt sich folgender Dialog. Sagt mal ihr beiden, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Wie blöd muss man sein? Habt ihr nicht gehört, was ich euch x-fach gesagt habe? Jetzt habt ihr den Salat und das Desaster. Ihr habt euer Leben verkauft. Und nun seht mal zu. War das der Dialog? Ganz im Gegenteil. Als Gott an diesem Abend durch das Paradies geht und Adam und Eva gefunden hat, stellt er sich vor sie beide hin und es kommt kein Wort der Anschuldigung über seine Lippen. Die Bibel berichtet uns nichts davon. Es kommt kein Wort der Verurteilung. Gott steht vor seinen beiden ersten Menschen, die er geschaffen hatte, und sagt mit anderen Worten einen einzigen Satz und der lautet, ich übernehme die Verantwortung. Es ist meine Aufgabe, das, was ihr verloren habt, wiederherzustellen. Ihr habt den Karren gegen die Wand gefahren, aber es ist meine Aufgabe, ihn wieder flott zu machen. Ich übernehme die Verantwortung für das Desaster der Sünde. Das ist übrigens auch logisch. Versetzt euch mal in die Situation, Weihnachtszeit, Familie, kleines Kind, die Mutter, der Vater spielen irgendwas in der Küche, backen vielleicht Plätzchen oder machen irgendwie etwas, steht eine Kerze auf dem Tisch, das Telefon klingelt, der Erwachsene geht raus ans Telefon, als er 5 Minuten später realisiert er, irgendwas riecht hier verbrannt. Also die Plätzchen können es nicht sein. Und er geht in die Küche und stellt fest, dass die Kerze umgefallen ist und die Tischdecke angefangen hat zu brennen. Wer hat denn die Verantwortung dafür? Das 3-jährige Kind? Oder der Erwachsene? Wussten Adam und Eva, was Sünde ist? Wussten sie, was Tod ist? Sie hatten noch gar keine Vergleichsmöglichkeit. Jemanden, der keine Sünde und keinen Tod kennt, zu erzählen, was das ist, ist genauso, als ob du einem Blindgeborenen den Unterschied erklärst zwischen Rot und Gelb. Außerdem war es etwas, was Gott ins Paradies hineingesetzt hatte, aus guten Gründen. Diesen Baum der Erkenntnis. Weil Gott allen seinen Geschöpfen ein Leben in Freiheit gewähren will. Gott will keine Sklaven. Gott will keine Lebewesen, die ihm zwangsweise folgen. Das hohe Prinzip der Liebe, das er verinnerlicht hat, für das er steht, er ist die Liebe, sagt uns die Bibel, kennt eigentlich nur das Prinzip der Freiheit. Und so hat er im Paradies damals einen Baum hingesetzt, hat gesagt, an dieser Stelle, Mensch, kannst du dich entscheiden, ob du in Übereinstimmung mit mir leben willst oder ob du dein Leben ohne mich führen willst. Beides wird Auswirkungen haben. Übrigens, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, Adam und Eva hätten ihre Freiheit missbraucht, man kann Freiheit nicht missbrauchen. Es ist philosophisch nicht möglich, weil Freiheit die Möglichkeit zu wählen ausbildet. Und wer diese Möglichkeiten ausnutzt, missbraucht nicht die Freiheit. Adam und Eva haben nicht ihre Freiheit missbraucht, sie haben eine unglückliche Entscheidung getroffen. Die schlechteste, die sie je hätten treffen können. Und deswegen kommt Gott und sagt, ich übernehme die Verantwortung. Eines Tages wird jemand kommen, dem wird die Schlange, und Adam und Eva wussten, was gemeint war, in die Ferse stechen. Aber dieser jemand wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das geschieht. Das geschieht einige tausend Jahre später auf Golgatha, als Jesus gekommen ist, weil er die Verantwortung übernommen hat für die Sünde in dieser Welt und gesagt hat, ich kann auf diese Welt und ich will auf diese Welt nicht verzichten. Es fehlt etwas im gesamten Universum, wenn die Menschen, die auf dieser Welt leben, nicht die Chance hätten, ewig zu leben. Und da wir die Geschichte nicht rückgängig machen können und da wir auch nicht mit unseren guten Taten für die Sünden zahlen können und sie ausgleichen können, ist Jesus gestorben. Paulus nennt das die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Johannes formuliert das ewige Evangelium. Es gibt möglicherweise noch andere Begriffe dafür, aber genau darum geht es. Der erste Engel verkündet, dass Gott die Verantwortung für diese Welt übernommen hat und sie immer noch trägt. Und dass es sein Ziel ist, mit dieser Welt nach Hause zu kommen, wieder den Frieden herzustellen. Der zweite Engel. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Ich weiß, dass es unterschiedliche Auslegungen gibt und dass wir in unserer Geschichte, Auslegungsgeschichte über Offenbarung 14, Vers 8, sehr häufig kirchenhistorisch vorgehen und das auch datumsmäßig genau festmachen können, wann Babylon gefallen ist. Ich möchte heute die Linie des Evangeliums einmal weiterziehen. Wofür steht denn Babylon im Alten Testament? Wenn ihr euch das anschaut, das erste Mal finden wir Babylon in 1. Mose 11, Vers 4. Worum geht es da? Es geht darum, dass nach der Sintflut einige Leute, die in der Stadt wohnen, auf die Idee kommen und sagen, also so, wir müssen was machen. Wir müssen uns für die Zukunft absichern. Wir wollen auch nicht so sein wie die armen Bauern da draußen. Wir sind ja Städter. Wir haben ja was zu sagen. Wir verfügen über technisches Know-how. Wir verfügen über finanzielle Mittel. Und wir sind groß. Und um unsere Größe zu demonstrieren, bauen wir mal einen Turm. Und dieser Turm, das soll nicht nur so ein kleiner Erdhügel sein, das soll was sein, was bis in den Himmel reicht, soweit wir kommen. Das ist Babylon. Und wie ernst Gott die Babylonier nimmt, sieht man daran, dass er sagt, wenn wir jetzt nicht einschreiten, werden sie tun, was sie sich vorgenommen haben. Und es wird nicht mehr möglich sein, sie davon abzuhalten. Also kam es zur Sprachenverwirrung. Das zweite Mal lesen wir von Babylon in diesem Sinne in Daniel Kapitel 4, Vers 26. Nebukadnezar, der babylonische König, der den Traum gehabt hat, den Daniel ihm ja ausgelegt hat und wo Gott ihm gesagt hat, du Nebukadnezar bist das goldene Haupt, der steht also eines Tages auf dem Flachdach seines Palastes, schaut über Babylon, sagt, boah, das ist meine Stadt, die habe ich gebaut. Klasse. Ich bin ein großer Mann. Ich habe was zu sagen. Ich habe Macht, ich habe Reichtum. Ich kann mir alles auf dieser Welt leisten. Wie reich er war, kann man übrigens daran sehen, dass er nicht nur eine Mauer, sondern eine Doppelmauer um Babylon herumgezogen hat, um die Stadt. Und dass er außen auf die Mauer Fliesen, gebrannte Fliesen setzen konnte. Und einige dieser gebrannte Fliesen einen goldenen Löwen zeigten, der mit Blattgold belegt war. So reich bin ich. Ich, Nebukadnezar, I'm the greatest. Ich bin der Größte, ich bin der King. Wer kann mir das Wasser reichen? Was ist Babylon in diesen beiden? In dieser babylonischen Haltung kommt die Grundhaltung der Sünde zum Ausdruck. Ich, das Geschöpf, bin fast allmächtig. Die Selbstüberhöhung des Menschen, die Selbstüberhöhung des Geschöpfes, und darin begann auch die Sünde im Himmel, dass Satan, das Geschöpf Gottes, seine Position nicht mehr anerkannte, sondern sagte, ich bin mehr, ich will größer werden. Ich will mich selbst verwirklichen, ich will meine eigenen Gedanken leben. Ich will das tun und lassen, was ich will. Ich will mich nicht nach dir, Gott, richten. Das ist babylonisch. Babylon finden wir heute genauso. Wir finden es überall da, wo Gott nicht an die erste Stelle gesetzt wird. Da, wo Menschen technikgläubig, wissenschaftsgläubig, machthungrig, das Ansehen, die Schönheit für sie eine Rolle spielt, wo es um unser Prestige geht, um unsere Selbstgerechtigkeit, wo wir uns letztlich zum Maßstab und Gesetz aller Dinge machen. Die Hybris der Selbstüberheblichkeit. Wann ist denn dann Babylon gefallen? Am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha, als Jesus Christus an das Kreuz geschlagen wurde mit den ausgebreiteten Armen, die Wunden auf dem Kopf. Und du kannst nicht mal eben hingehen und dir den Schweiß von der Stirn wischen und das Blut. Du kannst auch die Fliegen nicht mehr verjagen, die sich in deine Wunden setzen. Halt doch mal deine Arme 2-3 Stunden so. Du kriegst fürchterliche Krämpfe. Alles tut weh. Und vor dir am Kreuz unten stehen die Leute, die sich über dich lustig machen und sagen, ne? Kannst doch. Früher anderen konntest du helfen, dir selber nicht. Was bist denn du für einer? Und du könntest, wenn du wolltest. Niemand könnte dich hindern und halten, am Kreuz festzuhängen. Niemand, keiner im gesamten Universum könnte dir verweigern, wenn du sagst, ich habe das nicht nötig, ich steig runter. Das ganze Theater, das mache ich hier nicht mehr mit. Keiner will dir verweigern, wenn du sagst, wer bin ich, dass ich mir das bieten lassen muss. Aber genau an der Stelle, als derjenige, von dem Paulus sagt, dass Jesus seine Gottheit nicht als einen festzuhaltenden Besitz ansah, als er sich entäußerte und Menschengestalt annahm und eines unwürdigen, grässlichen Todes starb, als er sich zurückgenommen hat und auf sich selbst verzichtet hat, auf sein eigenes Leben verzichtet hat. Warum? Damit er das, was er damals im Paradies gesagt hat, wahrmacht, dass er die Verantwortung übernimmt und den Weg zum Vater zurücköffnet. Da ist Babylon gefallen. Die Hybris des Menschen, die Hybris der abgefallenen Geschöpfe, autonom sein zu wollen, sich selbst verwirklichen zu wollen, über Gott zu stehen, zumindest ohne ihn zu leben und ungehorsam sein zu wollen, all das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und dann wird es auch verständlich, wenn der erste Engel sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn dieses Gott fürchten und ihm die Ehre geben, meint genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gott an die erste Stelle zu stellen und zu sagen, du bist der Größte und der Höchste, dem ich mich unterordne und dem ich folgen will und dem ich gehöre und der Wichtigste ist in meinem Leben, dich Gott. Dich bete ich an, nicht mich und nicht meine Interessen. Der dritte Engel, und da fand ich sehr interessant in dem Buch, was George Knight, was vor 4 Wochen auf Deutsch veröffentlicht worden ist, von George Knight, wenn Heilige sich streiten, 2 Aussagen zu finden von Ellen White, 2 Zitate von Ellen White. Einmal in einem Brief an Ole Olsen, den Generalkonferenzpräsidenten, der nach der Generalkonferenz von 1888 die Gemeinschaft geleitet hat. Und dann 5 Jahre später in einer Aussage, als Ellen White gefragt worden ist, was ist denn die dritte Engelsbotschaft? Und sie mit einem einzigen Satz antwortet und sagt, es ist das Evangelium. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben ist die Botschaft des dritten Engels. Worum geht es? Was gehört dazu? Zum Evangelium, zur Gerechtigkeit aus dem Glauben gehört, dass Gott die Entscheidung der Menschen annimmt und ernst nimmt. Es gibt keine Allversöhnung. Gott ist auch nicht jemand, der das ewige Leben so hinterherwirft. Ob wir es haben wollen oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wir kriegen es alle. Nein. Gott realisiert und respektiert und akzeptiert, dass Menschen ihre Entscheidung treffen für oder gegen ihn. Und wenn es am Ende von Offenbarung 13 so aussieht, als ob die Gemeinde Gottes wieder verliert, kommt hier die Reaktion Gottes. Und der Engel stellt fest, ich, Gott, habe immer noch die Geschichte der Welt in meiner Hand. Wer sich auf die Seite meiner Feinde, wer sich auf die Seite des Teufels stellt, der muss realisieren, dass er eines Tages von mir dafür zur Verantwortung gezogen wird. Wer die Gnadenbotschaft ausschlägt, wer nicht nur hundertprozentig auf Jesus Christus, wenn es um seine Erlösung geht, vertraut, wer meint, an diese Stelle Gesetze, Regeln, Gehorsam, eigene Leistung, was auch immer, setzen zu können, wer meint, sich gegen das Volk Gottes zu stellen, der muss sich vergegenwärtigen, dass Gott das respektiert. Und solche Menschen mit einer konsequenten Antwort begegnen wird. Sie werden kein ewiges Leben bekommen, die Feinde Gottes. Auf der anderen Seite, diejenigen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, dort ist es unerheblich, ob sie sterben oder ob sie nicht sterben. Diejenigen, die das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben und die in Geduld und Liebe zu Gott ihr Leben geführt haben, und Johannes wusste, wie schwer es ist, Gott treu zu bleiben und immer einzig und allein auf ihn zu vertrauen. Aber diejenigen, die das tun, die wird Gott zum Ziel führen. Er wird sie nach Hause holen. Ihre Werke folgen ihnen nach, auch wenn sie sterben. Die dreifache Engelsbotschaft oder die Botschaft der drei Engel, und dieser Begriff ist für uns Adventisten ja so wichtig, bedeutet dreierlei. Gott verkündet die neue Chance für den Menschen, den Schaden des Sündenfalls rückgängig zu machen. Jeder hat eine Chance. Dazu gehört, dass wir uns ganz auf die Seite Gottes stellen und uns nur hundertprozentig auf Jesus verlassen. Und das Dritte ist, auch das gehört zum Evangelium. Es gibt Konsequenzen daraus. Entweder ewiges Leben oder, und dann bin ich bei den letzten drei Engeln, oder es kommt das, was anschließend gesagt wird. Da diese Verse sich noch in der Zukunft befinden und sich erst in Zukunft erfüllen werden, werdet ihr dafür Verständnis haben, dass ich nicht alles auslegen kann. Es bleibt menschliches Verständnis. Aber nehmen wir das, was sicher ist. Es gibt zwei Ernten im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi. Die erste Ernte ist die Weizenernte. Das Bild für die Heimholung der Gläubigen. Die Erde ist reif zur Ernte. Und ich weiß nicht, wie viele von euch und mich eingeschlossen, wie viele von uns diesen Wunsch in sich haben, dass diese Ernte möglichst schnell kommt und bald stattfinden wird. Weil dann das Leben für uns erst beginnt. Und die anderen? Es gibt noch eine Traubenernte. Diese Traubenernte ist Symbol für die Vernichtung, für das Endgericht, für das letzte Urteil, das Gott sprechen wird, für das Umkommen aller Ungläubigen. Und aus diesem Tod gibt es keine Errettung mehr. Und es gibt auch keine Chance mehr, wenn Jesus wiedergekommen ist, sein Schicksal zu verändern oder wenn man gestorben ist. Auch das gehört zum Evangelium dazu. Nur dann, wenn Gott seinen Sieg wirklich heimholt, wenn er ihn wirklich auskostet, nur dann ist das Evangelium vollständig. Das Leiden Jesu ist die Grundlage für meine Erlösung. Die Wiederkunft Christi ist ein Teil des Sieges. Aber das neue ewige Leben auf der neuen Erde, das ist das Ziel. Die Versöhnung, die ewige Versöhnung des Menschen mit Gott. Da fällt mir so ein ganz salopper Begriff ein, wenn ich über die neue Erde denke, nachdenke. Ich weiß nicht, in irgendeinem Schlager kommt dieser Satz vor, dann geht die Party richtig los. Und genauso ist es. Das Schönste für uns kommt noch. All das, was wir hier erleben und durchleben, was uns bedrückt, belastet, was uns vielleicht froh und glücklich macht, ist nichts gegen das, was wir erleben werden, wenn Jesus wiedergekommen ist in den Wolken des Himmels. Das ist das Ziel und das Ende des Evangeliums und des Handelns Gottes. Ich finde diese Botschaft einzigartig. Und ich finde es hervorragend und tröstlich und begeisternd zugleich, dass Jesus Christus im Zentrum dieser Botschaft steht und seine Wiederkunft und damit unsere Erlösung verbunden ist. Er kommt in den Wolken des Himmels, aber an ihm kommt keiner vorbei. Amen.